Das vielleicht so in zwei, jawohl, so ist gut. Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erbe von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat uns die Reinigung von den Sünden bewirkt. Dann hat er sich an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt, in den Himmelshöhen gesetzt. Das sind die ersten Worte nach der Basisbibel. Gott hat gesprochen. Gott hat uns und unsere Vorfahren angesprochen. Das ist offenbar hier das Thema, das sich da durchzieht. Gott ist ein redender Gott und ein Gott, der nicht nur einfach so irgendwas vor sich hinredet, sondern der einen Adressaten hat, der uns erreichen will, uns ansprechen will. Und auf dieser Linie setzt er die ganze Bibel auf. Diese Linie zieht er vom Anfang der Bibel bis in seine Zeit hinein. Gott hat gesprochen. Gott hat zu Abraham und durch Abraham gesprochen. Abraham, was war das? Ein Mensch, der sein ganzes Leben auf den Glauben gesetzt hat, der aus seinem Land aufgebrochen ist, ohne zu wissen, wo es hingeht, nur allein auf ein Wort hin. Auf dieses Wort sollst du dich verlassen. Auf dieses Wort sollst du dein Leben bauen. Auf sein Wort hin, auf Gottes Wort hin, dass er einen Sohn haben wird, ein Nachkommen haben wird, obwohl er keine Kinder hat, hat er sich eingelassen und hat bis ins hohe Alter daran geglaubt. Und die Schwierigkeit des Glaubens, aber auch das Lohnende des Glaubens, wird von vielen Seiten in immer neuen Kämpfen an Abrahams Leben durchexerziert. Glaube. Und wir, die wir das lesen und hören, wir sind gleich mit aufgefordert. Glaube, so wie Abraham. Oder da war David, ein Hirtenjunge, ein unwichtiger, unbedeutender Hirtenjunge, über den man eben mal weggehen kann, der aber von Gott hervorgehoben wurde, der zum König gesalbt wurde, obwohl niemand ihn auf der Rechnung hatte, der erstaunliche Dinge erfuhr, der kämpfte gegen Goliath, der verfolgt wurde durch den herrschenden König, durch Saul, und immer wieder auf wunderbare Weise gerettet wurde. Lebe. David lebte auch, ja, manchmal in erschreckende, lief in erschreckende Sachen hinein. Er wurde zum Mörder, er wurde zum Ehebrecher. Und trotzdem war er immer auf Gott ausgerichtet. Sein ganzes Leben mit allen Wirrungen, mit dem großen Kampf gegen seinen eigenen geliebten Sohn Absalom, wird zum Bild eines Lebens, das immer wieder sich auf Gott bezieht. Lebe unter Gottes Wort und aus Gottes Wort und aus seiner Zusage. Der Prophet Jeremia, ein hartes und ja, für uns fast nicht verständliches Prophetenleben, dem Gott zugesprochen hat, leide, leide für mich, leide, weil du zerrieben wirst zwischen Gottes Anspruch an seinem Volk und den Königen, den Machthabern des Volkes, die sich dagegen wehrten, die Gott nicht Gott sein lassen wollten, die ihre eigenen Wege und ihre eigenen Richtigkeiten hatten und die Jeremia das entgelten ließen. Und in seinem Leiden wurde er zu einem Bild, was man durch Gottes Wort bewirken kann und wie man durch sein Leiden, durch sein Leben ein Volk zur Umkehr rufen kann. Hosea, der Prophet Hosea, den Gott anredet, liebe. Hosea zeigt, dass Gott ein liebender Gott ist, so wie ein Mann eine Frau liebt, die ihn gar nicht haben will, ihr immer wieder nachgibt, sie um sie wirbt und sie von ganzem Herzen liebt. So ist Gott und so liebt er uns. Und so will er uns ändern und neu machen. Diese Propheten und viele andere werden im Hebräerbrief genannt. Menschen, die durch ihre Existenz, durch ihre Fehler und Schwächen, aber auch durch ihre Beharrlichkeit, wie sie bei Gott blieben und Gottes Beharrlichkeit, wie er zu ihnen stand, immer wieder neu zeigten und redeten und predigten und klarmachen, so kann Leben mit Gott sein. So bist du gerufen, auch du mit Gott zu leben. Das sind die Propheten, die viele Male und auf vielerlei Weise ehemals von Gott genutzt wurden, um zu unseren Vorvätern zu sprechen und die auch heute noch zu uns sprechen. Wollen wir das? Einen solchen Gott, der uns anredet? Wollen wir das, einen Gott, der in unser Leben hineinspricht, der senkrecht von oben wie ein Blitz auf uns zukommt, uns anredet und uns verändert? Können wir das haben? Können wir das zulassen? Oder ist das nicht etwas, wogegen wir uns wehren müssen? Und es ist ja so leicht. Gott, können wir fragen, Gott, gibt es den überhaupt? Wer kann mir das beweisen? Beweis mir doch mal, dass es Gott gibt. Die Hypothese Gott ist doch empirisch nicht begründbar, ist empirisch nicht begründet. Gott, den kann ich mir doch vom Halse halten, wenn ich nicht will, dass er in meinem Leben, in mein Leben hineinspricht. Ja, einen ruhigen Gott, einen Gott, der wie ein Uhrmacher irgendwann einmal früher die Welt in Gang gesetzt hat, so wie die Deisten das gesagt haben, der die Welt dann ihren ruhigen Lauf gehen lässt und aus der Abwesenheit das begleitet, den könnte ich allenfalls noch akzeptieren. Aber ein Gott, der in unsere Welt hineinspricht, der uns anredet und etwas von mir fordert, ist das nicht Unmündigkeit? Ist das nicht Heteronomie? Und wir wollen doch autonom sein. Die Aufklärung war der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir sind unmündig, wenn wir uns anderen Autoritäten überlassen und wenn wir uns von ihnen freimachen. Wir haben uns vielleicht ihnen unterworfen aus Denkfaulheit oder aus Gewohnheit. Oder weil wir uns ihren Machtansprüchen nicht widersetzen wollten, weil das zu viel Aufwand gewesen wäre. Aber die Aufklärung fordert von uns den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und verheißt uns ein Leben in Freiheit. Ein eigener Individualität in dem selbstgesuchten Weg. Ist das nicht viel attraktiver, als sich durch Gott anreden zu lassen? Oder bin ich frei, wenn ich vor Gott stehe? Das ist die große Frage. In diesem Text tritt uns dann, nachdem Gott vielmals zu den Propheten geredet hat, hat er am Ende dieser Zeit zu uns gesprochen im Sohn. Am Ende dieser Zeit, das ist nicht irgendwo eine Zeitspanne, die jetzt am Ende dann auch noch dieses Ereignis hat, sondern das ist die definitive Eröffnung. Das, was Gott definitiv und abschließend sagen will. Das, wo er sich ganz ausdrücken will. Denn durch den Sohn, hier ist nicht von Jesus Christus die Rede, sondern der Sohn Gottes, wird hier vorgestellt als den, durch den Gott sein Wesen zeigt. Nicht nur seine Herrlichkeit, sondern Gott zeigt sich, wie er eigentlich ist. Natürlich, eine Unmündigkeit, die sich allen möglichen Autoritäten unterordnet, kann ausgenutzt werden, denn die Autorität, die uns herausfordert, die kann böse und gut, die kann schädlich oder nützlich für uns sein. Das, was da auf mich zukommt, dem ich mich unterordne, das kann ja alles Mögliche von mir fordern. Ich weiß es nicht. Dem kann ich mich vielleicht nur mit Furcht und Zittern aussetzen. Aber Gott macht sich in seinem Sohn offen. Er öffnet sein Herz. Er lässt uns nah an sich herankommen. Er zeigt uns, wie er im Wesen wirklich ist. Und er sagt uns zu, so bin ich und ich habe nicht noch etwas anderes im Hintergrund, was ich vor dir verberge, wo ich dann nochmal eine ganz andere Seite von mir zeige. Der Sohn ist das Abbild seines Wesens und im Sohne macht sich Gott für uns verständlich, verfügbar. Gott macht sich nackt für uns. Wir können ihn jetzt verstehen oder wahrnehmen und sehen im Sohn, dass er ein liebender Gott ist. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, dass wir uns ihm dann auch anvertrauen, wenn er als liebender Gott auf uns zukommt. Aber nicht nur das, er trägt auch durch sein machtvolles Wort die ganze Welt. Das kennen wir von Gott. Gott, der Schöpfer, der Erhalter der Welt, der auf seinem Thron weit über uns steht. Aber Jesus, der Sohn, ist der, der diese Herrschaft anvertraut bekommen hat. Obwohl er einer von uns ist, einer von unserer Art, ist er doch zum Träger des ganzen Alls geworden. Ist er der, der die Macht ausübt und der die schlimmen Dinge ändern kann. Der Sohn hat auch die Reinigung von den Sünden bewirkt. Jetzt ist das Reden von Sünden manchmal etwas schwierig. Muss man jetzt irgendwelche Sündenkataloge abarbeiten und sich selbst damit heruntermachen? Oder geht es hier nicht um die Fremdheit zwischen Gott und uns? Gott, das ist doch das Wesen, dem ich nur mit Furcht und Zittern begegnen kann. Gott ist doch der ganz andere, vor dem ich in Ehrfurcht stehe. Und ja, im Alten Testament steht, niemand kann so Gott sehen, der dann nicht sofort stirbt. Gott ist doch der Fremde, vor dem ich zittern und mich fürchten muss. Aber Jesus hat einen Weg zu ihm geschaffen, hat das, was mich von Gott trennt, was die Angst hervorruft, aufgehoben und hat Gott für uns ein nahes Wesen sein lassen, dass wir Gott gegenübertreten können, dass wir wissen, dass wir von ihm angenommen sind und dass er selber sich darum gekümmert hat, dass nichts mehr zwischen ihm und uns steht. Dieses Tremendum, dieses Furcht und Zittern, Das hat Gott zur Seite geschafft, das hat Jesus durch seinen Weg aufgehoben, damit wir Gott nah sein dürfen. Jetzt stellt sich die Frage, Gott, der zu uns redet, der Anspruch an uns hat, der etwas von uns fordert und der uns etwas schenken will, will ich mich dem aussetzen? Will ich mir das zulassen? Will ich auf meine eigene Autonomie beharren und darin meine Freiheit suchen? Oder ist die Freiheit, mich von Gott ansprechen zu lassen und auf ihn zu hören, ist das erst wahre Freiheit? Im Hebräerbrief sehe ich diese These. Nur wer sich von Gott ansprechen lässt, wer Gottes Wort auf sich zukommen lässt und sich ihm aussetzt und ihm unterstellt, nur der ist recht frei. Die Moderne hat immer die Freiheit gesucht in der Unabhängigkeit von Gott, in der Autonomie und ist in der Postmoderne dann daran gescheitert und hat gesehen, dass die Autonomie so nicht zu haben ist. Der Hebräerbrief ruft uns aus, stellt euch unter dieses Wort, lasst euch davon treffen und ihr habt erst recht Freiheit. Das ist natürlich eine steile These und man müsste sicher viel weiter einsteigen in den Hebräerbrief, um das zu bewähren, um zu verstehen. Gilt das für uns? Können wir durch den Anruf Gottes frei werden? Ich möchte das auch mit den Worten des Liederdichters Karl Johann Philipp Spitter einmal umschreiben. Spitter ist 1801 geboren, gerade in der Zeit, als dieser Neuaufbruch Fuß griff, als die Aufklärung auf der einen Seite die individuelle Freiheit und Unabhängigkeit propagierte und auf der anderen Seite der Pietismus als der zweite Arm der Aufklärung eben den Herzensglauben, zum Herzensglauben aufrief. Und in dieser Zeit hat Karl Johann Philipp Spitter dann gedichtet: Ich stehe in meines Herzens Hand, in meines Herren Hand. Ich stehe in meines Herren Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz, ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle meine Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.